Herzlich willkommen auf der Website des Theater Lüneburg. Sie hören die Einführung zu Die schmutzigen Hände von Jean-Paul Sartre. Mein Name ist Silke Bultmann, Schauspieldramaturgin. Die schmutzigen Hände gilt als das erfolgreichste Stück des Autors und Philosophen Jean-Paul Sartre. Es wurde 1948 in Paris uraufgeführt. Im selben Jahr fand die deutschsprachige Erstaufführung in Zürich statt. Im Zentrum des Stückes steht Hugo, ein relativ hitziger junger Mann auf der Suche und mit einem großen Wunsch nach Veränderung. Die schmutzigen Hände ist ein spannungsgeladenes Stück mit einem philosophischen Hintergrund. Zitat: Es geht nicht darum, wo du herkommst, sondern es geht darum, wo du stehst. Dieses Zitat könnte als Überschrift über Sartres Drama stehen. Es könnte genauso gut die Überschrift für Sartres Leben sein. Er ist einer der wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Er hat, mit anderen, eine sehr persönliche Philosophie entwickelt, den Existenzialismus. Eine Philosophie der Freiheit, eine sehr lebendige Philosophie. Bekannt sind die Fotos, die ihn als ketterauchenden Denker zeigen, immer im Gespräch, zuhörend, selbstredend. Oft mit Simone de Beauvoir, mit der ihn eine Lebenspartnerschaft verband. Simone de Beauvoir und Sartre führten eine offene Beziehung, auch dafür sind sie bekannt. Ein Paar, in dem Mann und Frau verbunden sind, aber zugleich eigenständig bleiben konnten. Simone de Beauvoir wurde wegen ihrer selbstbestimmten Lebensweise angegriffen. Sie und ihre Literatur wurden aber auch zu einer der Ikonen der Frauenbewegung. Sartre und de Beauvoir, ein Liebespaar und ein Denkerpaar. Sie führten ein öffentliches Leben in Hotelzimmern und Cafés. Ein Leben voller politischer und philosophischer Debatten, Diskussionen und Auseinandersetzungen. Sartre selbst stand dem Kommunismus nahe und das, obwohl die kommunistischen Parteien ihn höchst misstrauisch begegneten, nicht zuletzt wegen des Stückes »Die schmutzigen Hände«, das von kommunistischer Seite abgelehnt wurde. Denn Sartre zeigt darin eine proletarische Partei, die in sich gespalten ist und für die ein politischer Mord in den eigenen Reihen ein opportunes Mittel ist. Das erinnerte zu stark an parteiinterne Vorgänge um den Revolutionär Leo Trotzki, der 1940 einem Attentat zum Opfer fiel. Seit 1956, als die Sowjetunion in Ungarn den Volksaufstand gegen die totalitär regierende kommunistische Partei gewaltsam niederschlug, blickte Sartre kritischer auf den Kommunismus. Als Staatsdoktrin widersprach er seiner Überzeugung, dass man als Individuum über sich selbst bestimmen können sollte. Politisch engagiert blieb Sartre aber weiterhin. Er trat, grob gesagt, für die Unterdrückten der Welt ein, zuletzt für die vietnamesischen Boat People. Bekannt ist Jean-Paul Sartre auch dafür, dass er den Literaturnobelpreis, der ihm 1964 zugesprochen wurde, ablehnte. Zitat: Jeder Preis macht abhängig. Das war sein Argument. Damit wandte er sich dagegen, als Schriftsteller durch eine Institution eingeordnet und damit fremdbestimmt zu werden. Als er 11 Jahre später dann doch diskret nachfragte, ob er das Preisgeld bekommen könne, lehnte die Akademie das Ansuchen ab. Jean-Paul Sartre war der Popstar unter den Philosophen. Es entwickelte sich ein regelrechter Sartre-Kult. Als er 1980 starb, erwiesen ihn etwa 50.000 Menschen die letzte Ehre. Seine philosophischen Hauptwerke tragen die Titel »Das Sein und das Nichts« und »Ist der Existenzialismus ein Humanismus?« Seine berühmtesten Theaterstücke und Romane sind sicherlich »Die Fliegen«, »Der Ekel«, »Bei geschlossenen Türen« und eben »Die schmutzigen Hände«. In ihnen dekliniert er die Schlüsselbegriffe des Existenzialismus durch Freiheit und Verantwortung. Entstanden ist der Existenzialismus sartrischer Prägung vor dem Hintergrund zweier Weltkriege. Die Erfahrung, dass durch den Krieg die Werte des Humanismus, der Menschlichkeit, angegriffen werden, waren dafür essentiell. Als Reaktion formten die Existenzialisten allerdings keine negative, keine nihilistische Weltsicht, sondern eine das Leben bejahende Denkweise, eine Philosophie für das Leben. Der Kernsatz lautete: Der Mensch ist frei. Es ist eine Philosophie ohne Gott. Die Grundannahme ist, dass es keinen Gott, kein höheres Wesen gibt, das den Menschen bestimmt. Insofern ist der Mensch, sind wir, zufällig in die Welt geworfen, ohne Masterplan sozusagen. Nichts ist vorherbestimmt. Das macht den Menschen zu einem freien Wesen. Das klingt erstmal wie ein Glücksversprechen. Ich bin frei in meinen Entscheidungen. Ich kann mich selbst definieren. Ich kann mich auch befreien von Werten oder Konventionen, die mich einengen. Auf den zweiten Blick klingt es dann fast egozentrisch. Man sieht sich selbst als Mittelpunkt und stellt nach dem eigenen Dafürhalten Lebensregeln auf. Aber Sartre geht weiter und beschreibt, dass der Mensch natürlich nicht im luftleeren Raum lebt, sondern als ein soziales Wesen unter anderen sozialen Wesen. Zitat: Die Freiheit des Einzelnen setzt die Freiheit aller voraus. Zitat Ende. Das führt schließlich zu dem zweiten enorm wichtigen Schlüsselbegriff, nämlich zu dem der Verantwortung. Ich bin zwar frei, ja, ich bin sogar zur Freiheit verurteilt, wie Sartre sagt, aber ich bin verantwortlich für alles, was ich tue, für mein Handeln und Denken. Ich bin auch dafür verantwortlich, meinem Leben einen Sinn zu verleihen. Mein Handeln und Denken sollte im Bestfall dabei auf das Wohl aller ausgerichtet sein. Insofern ist der Existenzialismus ein Humanismus. Er ist eine auf die Menschlichkeit ausgerichtete Philosophie. Denn wer eine humanistische Einstellung hat, der achtet die Würde jedes einzelnen Menschen. Die Figur Höderer sagt an einer zentralen Stelle in Die schmutzigen Hände: Ich liebe die Menschen so, wie sie sind. Ein Mensch mehr oder weniger auf der Welt. Für mich zählt das. Höderer, das ist eine der Hauptfiguren des Stückes. Ein Parteioberer, der wie alle Figuren des Stückes mit der Frage ringt, was wichtiger ist: Idealismus oder Pragmatismus. Auch Hugo Barin ringt darum. Hugo ist ein junger Intellektueller aus gutbürgerlichen Kreisen. Was er sucht, ist Anerkennung und, nichts weniger als das, ein Sinn für sein Leben. Die bourgeoise Welt, seine Herkunft mit all der Bequemlichkeit und Selbstbezüglichkeit, ist ihm zuwider. Er schließt sich der proletarischen Partei an und will für die gerechte Sache kämpfen. Und er will nicht mehr denken und schreiben, er will handeln. Die proletarische Partei des Stückes ist aber, wie erwähnt, in sich gespalten und agiert dazu in einem ebenfalls gespaltenen Land. Der fiktive Balkanstaat Illyrien steht zwischen den Fronten eines Krieges, der erkennbar der Zweite Weltkrieg sein könnte. Die alliierten Kräfte kämpfen gegen Nazi-Deutschland. Der faschistische Regent Illyriens hat zwar einen Nicht-Angriffspakt mit Deutschland geschlossen, doch der ist nicht viel wert, da die Deutschen den Krieg zu verlieren scheinen. Die alliierten Kräfte werden siegen, die Ostmacht, im Original die Sowjetunion, wird Illyrien besetzen. In dieser Situation treten der Sohn des faschistischen Regenten und der Führer der Partei der Konservativen, Karski, mit der proletarischen Partei Höderers in Verhandlungen. Klar ist, ohne die Kooperation mit der proletarischen Partei werden die Konservativen und die Faschisten zukünftig keinen oder doch nur einen geringen Einfluss in Illyrien haben. Denn nur die proletarische Partei unterhält gute Kontakte zur Ostmacht. Der revolutionäre Flügel der Partei, dem sich Hugo angeschlossen hat, ist weiterhin gegen diese Kooperation. Seine Anhänger fürchten, dass ihre Ideale unter dem Kompromiss begraben werden. Sie sehen die Notwendigkeit, ihn zu verhindern, notfalls durch einen politischen Mord. Höderer soll erschossen werden, bevor die Verhandlungen zum Abschluss kommen. Hugo bietet sich an, diese Tat zu vollbringen. Gemeinsam mit seiner Frau Jessica wird er bei Höderer eingeschleust als sein Sekretär. Es beginnt ein kriminalistisches Spiel, ein psychologischer Thriller, ein politischer Schlagabtausch. Wie alle anderen Personen des Stückes ringt Hugo um viel. Anders als die anderen ringt er auch mit sich selbst. Immer wieder zögert er die Tat hinaus, auch weil er Höderer besser kennen und verstehen lernt. Am Ende schießt er doch. Oder schießt jemand anderes? Schießen gar mehrere Personen? Und aus welchen Gründen? Das ist schlussendlich die Kernfrage der Rahmenhandlung des Stückes. Warum wurde geschossen? Warum hat Hugo geschossen? Stehen politische Motive dahinter oder vielleicht doch eher persönliche? Je nach Beantwortung der Frage ist er noch für die Partei zu gebrauchen oder muss selbst eliminiert werden. Die Rahmenhandlung? Hugo wurde nach der Tat inhaftiert, kommt nun aber aus dem Gefängnis frei. Er wendet sich an Olga, eine Angehörige des revolutionären Flügels der proletarischen Partei. Sie lässt sich von Hugo den Tathergang erzählen, um zu klären, hat Hugo aus einem freien Entschluss heraus gehandelt. Hugo sucht seine Rolle in diesem Spiel. Und Spiel ist auch das Stichwort, das Regisseur Damian Popp und sein Team als Grundlage für ihren Inszenierungsansatz gewählt haben. Das kommt nicht von ungefähr, sondern liegt schon rein textlich im Stück begründet. An vielen Stellen des Stückes benutzt Sartre das Theater und das Spiel als Metapher. Vor allem Hugo bedient sich ihrer, wenn er sagt, Zitat, wir spielen Theater, nie kommt mir etwas ganz und gar wirklich vor. Oder, ich sage euch, es ist alles Theater, alles. Oder, ich lebe in einer Kulisse, was für eine Komödie. Ganz ausdrücklich wird das Spielen auch in der Paarbeziehung zwischen Jessica und Hugo benannt. Einer leicht toxischen Paarbeziehung, wie es scheint. Sie spielen miteinander und finden nicht immer den Ausgang aus diesem Labyrinth. Diese Spiel- und Theatermetaphorik greift Regisseur Damien Popp in seiner Inszenierung auf. Er bedient sich verschiedener Theaterstile und Mittel und führt die Schauspielerinnen und Schauspieler in eine teils komisch-grotesk anmutende Spielweise. Das Stichwort Kaleidoskop fiel häufig bei den Proben. Auch das Theater selbst wird auf der Bühne zum Thema. Das findet sich in der Ausstattung wieder. Hanna Petersen, die Bühnen- und Kostümbildnerin, hat einen großen Tisch entworfen, der aus mehreren beweglichen Elementen besteht. Durch immer neue Anordnungen werden die benötigten Spielräume angedeutet. Der Wohnraum von Jessica und Hugo, das Arbeitszimmer von Höderer, eine Art Manege. Komplett zusammengesetzt erinnert er an den sprichwörtlich runden Tisch, an dem politische Verhandlungen geführt werden. So ja auch in die schmutzigen Hände, in dem die Debatten über Idealismus und Kompromissbereitschaft ein wichtiger Faktor sind. Politzirkus nennt Regisseur Popp das. Die Parteioberen erinnern bei ihm ein wenig an Zirkusdirektoren. Aus diesem Gedanken heraus und aus der Frage des Stückes, ob alles nur ein Spiel sei, haben sich Hanna Petersen und Damian Popp dazu entschieden, den Figuren klassische Zirkusmasken zu verleihen. Es ist, in Abwandlungen, die Maske des klassischen tragischen Clowns, die sie zitieren. Die schmutzigen Hände wurde ursprünglich als Filmstoff konzipiert. Diesen Hinweis greift der Dritte im Inszenierungsteam auf, der Musiker Jonas Schilling. Seine Musik unterstreicht die Spannungsmomente des Stückes, ebenso wie die pathetischen, gefühlvollen Stellen oder die Momente, in denen es skurril und komisch wird. Jonas Schillings Musik ist filmisch und befördert das Mitreißende, das das Stück entfaltet. Das Stück will spannend sein, meinte Regisseur Popp auf den Proben. In seiner Inszenierung kann man viel entdecken, den Politthriller, das Debattenstück, ein Beziehungsdrama, den Krimi, eine Humoreske und Anleihen an das absurde Theater. Mit Die schmutzigen Hände können wir uns in dieser Version spielerisch mit den Grundgedanken des Existenzialismus auseinandersetzen. Freiheit und Verantwortung, Entscheidung und Humanismus. Der Journalist Janis Puhlmann schreibt in seinem Artikel mit dem Titel Gründe für ein Comeback des Existenzialismus, Zitat, in den Zeiten eines erstarkenden Populismus und einer Rückkehr des Nationalismus in der Weltpolitik ist die emanzipatorische Kraft des Existenzialismus wieder relevanter denn je. Von Sartre, de Beauvoir und Camus können wir lernen, wie wichtig die Verteidigung der Freiheit ist. Und zwar nicht bloß der eigenen.